Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einfach locker bleiben, ich wach dann irgendwann wieder auf und mach weiter. Mein Name ist Hagen Haas. Ich bin glücklich verheiratet, habe 2 Kinder, einen Hund und wohne mit meiner Familie in einem Haus in der Vorstadt. Ziemlich spießig mit Carport und Garten und so, Partykeller. Das war aber nicht immer so. Also vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, so lange ist das nämlich schon her, da war ich gar nicht so viel anders als die Jungs, um die es da drin geht. Ich habe studiert auf dem Papier und in Wirklichkeit habe ich aber vor allen Dingen so Fantasy-Nerd-Kram gemacht. Sagt vielleicht dem einen oder anderen hier was. Also Rollenspiele, Live-Rollenspiel war damals der heiße Scheiß und aber auch Schwertkampftraining und sowas alles. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was würde wohl passieren, wenn Jungs wie wir mal wirklich in einen Strudel mysteriöser Ereignisse hineingeraten würden? Und es tatsächlich mit leibhaftigen Dämonen, Magie und sowas allen zu tun bekämen. Und das Ergebnis meiner Überlegungen ist dieses Buch hier. Und ich würde sagen, da springen wir auch gleich mal rein ins erste Kapitel. An einem fast normalen Abend. Und so heißt das erste Kapitel auch, ein fast normaler Abend. Es war einer der letzten Tage des Altweibersommers gewesen, mit Wärme und Sonnenschein. Die Meteorologen sagten für die nächsten Tage den Herbsteinbruch voraus und das bedeutete in Köln normalerweise Regen, Regen und nochmals Regen. In Anbetracht dieser Tatsache hatten sich Emil und seine Freunde Malte, Konstantin und Wächter dazu verabredet, am Abend noch einmal eins ihrer traditionellen Pfeilertreffen auf der Südbrücke abzuhalten. Das etwa 100 Jahre alte Bauwerk spannte sich in einer stählernen Bogenkonstruktion über den grau dahinfließenden Rhein. Sein Abschluss zu beiden Ufern des Stroms bildeten neoromanisch gestaltete Türme aus rotem Gestein, die hoch über die Gleisebene hinausragten und der Brücke eine düster romantische Aura verliehen. Der perfekte Ort für die 4 Freunde zum Chillen. Die Organisation des Treffens war Routine gewesen. Wächter, der eigentlich Andreas Burgwächter hieß und auch bei seinen Eltern wohnte, wollte seinem Vater wie üblich einige Bierflaschen stehlen. Malte war für die Musik zuständig, das hieß Ghetto Blaster und Soundtracks. Emil hatte wie so oft seine Vorlesungen geschwänzt und war stattdessen mit Konstantin, der behauptete, an diesem Tag keine Vorlesungen zu haben, nach Holland gefahren. Bis Maastricht waren es nur 100 Kilometer und dort gab es jede Menge Coffeeshops, in denen aber niemand Kaffee kaufte. Um 7:30, als die Sonne hinter dem westlichen Horizont versank und den Himmel rot und violett färbte, saßen Emil, Konstantin und Malte gemütlich auf ihrem Pfeiler inmitten des Rheins. Sie hatten sich Rucksäcke und Jacken in den Rücken gelegt und aus den Boxen erklang Conan. Nur der notorisch unpünktliche Wächter und damit das Bier fehlten noch. Während Emil mit einer braunen Haarsträhne, die sich aus seinem Zopf gelöst hatte, spielte und verträumt in den Sonnenuntergang schaute, hörte er mit einem Ohr Maltes Ausführungen zu. Der große Blondschopf studierte mit Emil zusammen Jura, aber seine Liebe gehörte eigentlich den Comics. Und gerade stellte er begeistert sein neuestes Projekt vor. Will Wilder oder der Schatten von Hongkong. Er war ein begabter Zeichner, aber viel zu faul, um etwas daraus zu machen. Deswegen redete er lieber über seine Comics, statt sie fertig zu zeichnen. Während Malte also erzählte und erzählte und Emil den Sonnenuntergang genoss und hin und wieder pflichtbewusst nickte und machte, gab Konstantin sich nicht mal die Mühe, den Anschein zu erwecken, er höre Malte zu. Er hatte nämlich Wichtigeres zu tun. Mit großem Geschick drehte er eine Tüte von beeindruckender Größe. 5 Blättler waren seine Spezialität. Als er die Arbeit beendet hatte und seine Schöpfung prüfend gegen den dunkler werdenden Himmel hielt, bemerkte Konstantin aus den Augenwinkeln einen Schatten auf dem Gehsteig über ihn. Mit einer schnellen Bewegung griff er sich an den Gürtel und riss eine imaginäre Pistole daraus hervor. Auch Emil und Malte fuhren herum. Doch es war zu spät. Von oben ertönte ein schallgedämpftes Duff, Duff, Duff. Der große, hagere Wächter, wie immer ganz in Schwarz, grinste vom Brückengeländer auf sie herab und pustete dann den Rauch von seinen ebenfalls imaginären Wummen. Tja, Leute, das war's dann wohl. Euer Rauschkraut gehört mir. Weil du uns mit dem Finger erschossen hast? Fragte Emil unbeeindruckt, während Konstantin seine nicht vorhandene Pistole verärgert in den Gürtel zurückschob und Malte zum Gehsteig hinaufbrummte, du bist zu spät. Wächters Gesicht verfinsterte sich und er knurrte unwirsch, verfluchte Drecksscheiße. Wir haben doch 6 seine Lieferung Teppiche reinbekommen am Freitagabend. Ich war bis vor 20 Minuten im Lager. Damit schwang er sich über das Brückengeländer und kletterte auf dem Pfeiler hinunter. »Wann suchst du dir endlich mal einen ordentlichen Job?«, fragte Emil kopfschüttelnd. »Wenn du deinen ersten Schein bestehst«, konterte Wächter. Emil verzog beleidigt das Gesicht. »Hey, den Grundlagenschein habe ich schon.« »Mein Vater sagt immer, Jura sei keine echte Wissenschaft«, mischte sich Konstantin ungefragt ein. Er selbst studierte Medizin, vor allem weil sein Vater Arzt war und wegen der hübschen Kommilitoninnen. Während Emil und Malte Konstantins Kommentar würdevoll ignorierten, nahm Wächter seinen Rucksack ab, um sich dann gemächlich niederzulassen und nach dem soeben vollendeten Fünfblättler zu greifen. Damit war das Pfeilertreffen, das letzte dieses Sommers, endlich komplett und es versprach ein lustiger, vor allem aber ein völlig normaler Freitagabend zu werden. Ja, wird's natürlich nicht, denn ein Gewitter zieht auf und der Blitz schlägt in einen Brückenpfeiler ein. Und als unsere Jungs die Einschlagstelle neugierig begutachten, da finden sie eine kleine schwarze Pyramide dort, die auf eine beunruhigende Weise irgendwie faszinierend anzusehen ist. Da geht so ein leichtes Glimmen von aus und natürlich glauben die vier trotzdem nicht, dass das Ding magisch ist, weil, hey, Magie ist cool in Fantasy-Geschichten und so, aber in Wirklichkeit gibt's die ja nicht, wissen wir ja alle. Und deshalb nimmt Emil die Pyramide auch nichts Böses ahnend mit nach Hause. Und ich würde vorschlagen, dahin begleiten wir ihn jetzt mal. Emil war gerade mit Zähneputzen beschäftigt, als es klingelte. Er schaute auf die Uhr. 2:30? Wer konnte das noch sein? Die Zahnbürste im Mund ging er zur Wohnungstür. Als er sie öffnete, fiel er in 2 tiefe, blaue Bergseen. Erst nach Sekunden begriff er, dass es sich dabei um die schönsten Augen handelte, die er je gesehen hatte. Sie strahlten ihn an aus einem überirdisch anmutigen Gesicht, das eingerahmt war von glattem, platinblonden Haar. Ein enger roter Rollkragenpulli, auf dem sich in schwarzen Lettern Devil über einen vollen Busen spannte, eine auf Taille geschnittene Lederjacke und Blue Jeans komplettierten das Outfit des Mädchens, das dort im Hausflur vor ihm stand. Sie war einfach umwerfend, atemberaubend, überwältigend und hatte sich zweifellos in der Tür geirrt. Dennoch schenkte sie ihm jetzt ein strahlendes Lächeln. Erst als er es erwiderte, erinnerte Emil sich wieder daran, dass er ja noch die Zahnbürste im Mund hatte. Schnell nahm er sie heraus und wischte sich mit seinem T-Shirt über die Lippen. Mit heller, klarer Stimme fragte sie, »Emil?«
»Ja?«
antwortete er völlig verdutzt. Ihr Lächeln wurde noch strahlender. Sie flötete, »Bist du allein zu Haus?«
»Ja?«
strahlte Emil zurück. In diesem Moment fiel das Lächeln einer Maske gleich aus dem Gesicht und wich eisiger, emotionsloser Kälte. Sie stieß ihm mit der Hand so heftig vor die Brust, dass er nach hinten in den Flur fiel und dort benommen auf dem Boden sitzen blieb. Dann machte sie einen schnellen Schritt nach vorne, schloss die Wohnungstür hinter sich und zischte, »Wo ist die Pyramide?«
»Pyramide?«
Emil war sonst weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen, aber das ging ihm alles eine Nummer zu schnell. Er kam mit dem Denken einfach nicht mehr hinterher. Sie griff derweil in ihre Jacke und holte daraus eine große Automatikpistole hervor, die sie drohend auf ihn richtete. »Ich weiß, dass du sie hast!« Jetzt begriff er, die Pyramide, die sie vorhin gefunden hatten, das musste ein schlechter Film sein. Oder seine Kumpels wollten ihn verarschen und Konstantin hatte einer seiner Medizinertorten dazu überredet, mitzumachen. Toller Witz! Ihr hatte sein Zögern wohl zu lange gedauert, also schoss sie. Hinter ihm zerbarst mit einem lauten Knall die Scheibe der Küchentür in 1000 Stücke. Die Pistole war echt. Während Emil noch versuchte zu begreifen, dass die Frau seiner Träume plötzlich in seiner Diele stand und damit drohte, ihn zu erschießen, warf sie einen schnellen Blick durch die offene Schlafzimmertür. Dort stand die Pyramide, im Schein der Schreibtischlampe mitten auf Emils Arbeitsplatz, über dem ein großes »I hate Jura«-Plakat an die Wand gepinnt war. Um sie herum lagen ein ganzer Stapel aufgeschlagener Wörterbücher und eine tolkienische Runenkunde. Die Kleine atmete erleichtert durch und wandte sich ohne Zögern dem Schreibtisch zu. Hinter ihr verschwand in einer anmutigen Bewegung ihre Schwanzquaste durch die Schlafzimmertür. Schwanzquaste. Sie hatte einen Schwanz. Wie ein Teufel. Unvermittelt kam Emil der Devils Schriftzug auf ihrem Pulli zu Bewusstsein. Aber das war doch nicht möglich. Dann stand sie wieder im Flur, die Pistole immer noch in der rechten, die Pyramide in der linken Hand. Zwischen ihren Beinen peitschte eindeutig ein langer Schwanz mit buschiger Quaste nervös hin und her. Jetzt fielen Emil auch die Hörner auf ihrer Stirn auf. Kleine Hörner zwar, aber dennoch zweifelsfrei Hörner. Sie blickte ihn einen Augenblick lang mit tiefem Ernst an und sagte dann, Du vergisst besser alles, was du heute Nacht gesehen hast. Dann war sie durch die Wohnungstür verschwunden, die hinter ihr wieder ins Schloss fiel. Emil saß, die Zahnbürste in der Hand, auf dem Fußboden seiner Diele, vor seiner zerschlossenen Küchentür und zweifelte ernsthaft an seinem Verstand. Er saß immer noch da, als es zum zweiten Mal klingelte. Malte fiel der verstörte Gesichtsausdruck seines Freundes nicht auf, als dieser die Tür öffnete. Das lag vor allem daran, dass er selbst immer noch viel zu verstört war, um sich mit den Problemen anderer herumzuschlagen. »Hi, ich habe Ihnen nichts verraten, aber du hast gerade, als Sie da waren, angerufen und Sie haben deine Adresse in meinem Filofax gefunden«, ratterte Malte los. »Was?« fragte Emil verdattert, aber dennoch fest entschlossen, sich von dieser neuen Herausforderung nicht wieder das Heft aus der Hand nehmen zu lassen. Dass Malte nicht allein war, hatte er erst gemerkt, als dieser von »Ihnen« gesprochen und dabei einen unsicheren Blick über die Schulter geworfen hatte. Die kleine Asiatin und der große indianisch aussehende Typ im schwarzen Ledertrenchcoat, die hinter seinem Freund im Hausflur standen, machten keinen wirklich vertrauenserweckenden Eindruck. Sie schob Malte jetzt beiseite und fragte unvermittelt, »Wo ist die Pyramide?«
»Pyramide?«
echote Emil, während sich ihm ein eindringliches Déjà-vu ins Bewusstsein drängte. Der Indianer trat ungeduldig vor, hob ihn ohne besondere Anstrengung mit einer Hand in die Höhe und knurrte,
»Du hast doch gehört, was sie gesagt hat!«
Hilfesuchend schaute Emil zu Malte, der seinen Blick achselzuckend erwiderte. »Mach dir nichts draus, das hat er bei mir auch schon gemacht. Aber sie behaupten wenigstens, sie seien die Good Guys.«
»Ja, ich glaube, ich spoiler euch nicht zu sehr, wenn ich sage, ja, tatsächlich, das sind die Good Guys, insofern, dass sie Dämonenjäger sind und einer Geheimorganisation namens Pegasus angehören, die sich gegen dunkle Umtriebe wendet. Aber nicht nur diese Agenten und der kleine blonde Succubus, den wir schon kennengelernt haben, ist hinter der Pyramide her. Nein, auch ganz, ganz andere Mächte. Mächte, mit denen man sich besser nicht anlegen sollte.
Ja, er war auf dem richtigen Weg. Ganz deutlich konnte er jetzt ihre Fährte ausmachen. Vor wenigen Stunden musste sie genau an dieser Stelle im Park vorbeigekommen sein. Ein böses Grinsen breitete sich auf den Zügen des Unholds aus und ließ sie noch raubtierhafter erscheinen, als sie es ohnehin schon waren. Plötzlich richteten sich seine spitzen Ohren auf. Da war ein neues Geräusch, das hier nicht hingehörte und ihm das schwarze Blut in den Adern erstarren ließ. Hufgetrappel. Pferde verflucht. Da waren auch die Ritter meist nicht weit. Wie jeder Dämon hatte auch dieser einen ziemlichen Respekt vor Rittern, wegen ihrer scharfen Schwerter. Erst nach einigen Augenblicken fiel ihm ein, dass diese unangenehmen Gesellen ja schon vor ein paar hundert Jahren ausgestorben waren, und erneut breitete sich das Grinsen auf seinen Zügen aus. Wer auch immer hier des Weges kam, dieser Dummkopf hatte sich den falschen Morgen für einen Ausritt ausgesucht. Eigentlich waren die beiden Reiter, die wenig später zwischen den Parkbäumen auftauchten, alles andere als dumm. Die jungen Polizistinnen hatten sich sofort nach ihrer Grundausbildung zur Reiterstaffel gemeldet. Jetzt verbrachten sie einen Großteil ihrer Arbeitszeit in städtischen Parks, auf dem Rücken schöner, großer Dienstpferde thronend, von staunenden Kinderaugen bewundert. Nein, dass die beiden sich dumm angestellt haben, konnte man wirklich nicht behaupten. Und dass sie ausgerechnet an diesem Morgen hier entlang kamen, lag schlicht und ergreifend am Dienstplan. Das nützte ihnen freilich wenig. Die Beamtinnen waren gerade in ein Gespräch über Männer und diverse mit diesen einhergehende Probleme vertieft, als ihre Pferde plötzlich nervös wurden und sich weigerten, weiterzugehen. Während sie die Zügel fester packten, sahen die Wachtmeisterinnen sich verwundert um. Der größeren der beiden, einer dunkelhaarigen Schönheit, die selbst die Uniform nicht zu entstellen vermochte, fiel die Veränderung zuerst auf. »Die Vögel haben aufgehört zu singen«, stellte sie beklommen fest. Die kleinere sah sie beunruhigt an. »Nicht, dass ein Löwe aus dem Zirkus am Südstadion entlaufen ist?« Die rechte Hand der Größeren wanderte unwillkürlich zu ihrer Dienstpistole. »Auf jeden Fall stimmt hier irgendetwas nicht.« In diesem Moment brach ein gewaltiger Schatten aus den Büschen seitlich des Weges hervor und kam über die beiden. Panisches Pferdegewirr und das nicht minder panische Kreischen der jungen Frauen hallten durch den fast menschenleeren Park. Hauptwachtmeisterin Katrin Schröder hatte wohl für Sekunden ihr Bewusstsein verloren. Als sie die Augen wieder aufschlug, bot sich ihr eine Szene dar, die einem düsteren Albtraum entsprungen sein musste. Ihr eigenes Pferd hatte sie offensichtlich abgeworfen und jagte jetzt in wilder Flucht den Parkweg hinunter. Das Tier ihrer kleineren Kollegin war gestürzt und mühte sich vergebens, wieder auf die Beine zu kommen, von denen wohl wenigstens eins gebrochen war. Halb darunter lag ein wimmerndes, grünbraunes Bündel und darüber baute sich das gewaltigste Monstrum auf, das sie je gesehen hatte. Es hatte sehr entfernte Ähnlichkeit mit einem Gorilla, aber es war dennoch, das begriff Katrin instinktiv, etwas vollkommen anderes. Während sie fieberhaft begann, am Halfter ihrer Waffe herumzufingern, setzte der Unhold erneut sein böses Grinsen auf. Wunderbar, das hatte ja prima geklappt. Da lagen seine Opfer, wehrlos vor ihm, bereit ihrem Schicksal entgegenzutreten. Dass eins der Pferde entwischt war, interessierte ihn weniger. Schließlich stand ihm der Sinn nicht nach rheinischem Sauerbraten, sondern nach weitaus feinerer Kost. Ob er die beiden jetzt schon töten sollte oder vorher noch ein wenig mit ihnen spielen. Der laute Schuss aus Katrins Dienstpistole riss ihn aus seinen Gedanken. Sieh einer an. Sein Frühstück hatte die Hoffnung tatsächlich noch nicht aufgegeben. Betont langsam kam er um das hilflos strampelnde Pferd herum auf das wehrhafte Menschlein zugepirscht. Katrin starrte ihn entsetzt an. Ihr Schuss hatte den Gegner sauber in die Brust getroffen, ohne auch nur den geringsten Effekt zu erzielen. Eigentlich begriff sie sofort, dass dieses Etwas durch Kugeln nicht zu verletzen war. Dennoch zog sie jetzt in Ermangelung eines erfolgversprechenden Alternativkonzepts nochmal und nochmal den Abzug ihrer Waffe durch, während das Monstrum sich ihr unaufhaltsam näherte. Selbst als ihr Magazin schon leer war, drückte sie weiter ab, unfähig, ihren nutzlosen Reflex abzustellen. Als der Dämon sie erreicht hatte, neigte er sich langsam zu ihr herunter.
Vergebens, mein Täubchen, raunte er sanft. Gegen uns ist all euer Aufbegehren vergebens. Jetzt ist es an der Zeit für dich zu sterben.
Damit streckt er seine gewaltige Klaue nach ihr aus.
Nimm das, du mieser Vergewaltiger! Mit diesen Worten hieb Wächter dem Unhold die flache Seite seines Schwertes über den Schädel.
Im nächsten Moment musste er allerdings erschreckt feststellen, dass er gar keinen Vergewaltiger vor sich hatte, jedenfalls keinen normalen. Denn der Getroffene fiel nicht etwa betäubt zu Boden, obwohl der Schlag ziemlich fest gewesen war. Er stöhnte nicht einmal auf. Stattdessen entrang sich ein tiefes, raubtierhaftes Knurren seiner Kehle und er wandte sich langsam um, sich zu seiner vollen Größe von etwa 2,50 Meter aufrichtend. Wächter erbleichte. Vor ihm stand ein gedrungener, schwarzbehaarter Dämon mit großen, spitzen Hörnern und Hauern, die einem Säbelzahntiger zu Ehre gereicht hätten. Aus bösen, dunkelglühenden Augen fixierte er zornig den Angreifer. Dann holte er mit seiner gewaltigen Klaue aus, um dem Störenfried den Kopf abzureißen. Wächter sah den Schlag gerade noch rechtzeitig kommen. Instinktiv sprang er zurück und riss seine Klinge zur Parade hoch. Zum Glück hatte er heute Morgen einer spontanen Eingebung folgend, nicht sein stumpfes, schartiges Schaukampfschwert, sondern den Rasiermesser scharf geschliffenen englischen Anderthalbhänder mitgenommen. Der Unhold jaulte schmerzerfüllt auf, als seine Rechte durch die Wucht des eigenen Schlages sauber abgetrennt im Gras landete. Das dürfte nicht wahr sein. Das Schwert in der Hand des Menschen hatte er gar nicht bemerkt. Was suchte hier ein Mensch mit einem Schwert? Heutzutage benutzte diese Brut doch so lächerliche Waffen wie Automatikpistolen, Sturmgewehre und Granaten. Während der Unhold ungläubig auf seinen Armstumpf starrte und versuchte, seine Gedanken zu ordnen, schaute Wächter ebenso ungläubig auf seine Klinge. Er hatte das Monster tatsächlich verletzt, aber was jetzt? Dieses schreckliche Etwas angreifen? Ja, jetzt dürfte er seinen Vorteil nicht verspielen und den Gegner zu Atem kommen lassen. Die beiden Kontrahenten fanden etwa zur gleichen Zeit die Fassung wieder. Während Wächters Klinge in einem singenden Schlag die Luft zerteilte, sprang der Unhold mit einem großen Satz zurück. Der Mensch konnte mit seiner Waffe umgehen und er selbst war schwer verletzt. Dunkles Blut troff aus seinem Armstumpf und verdampfte zischendem nassen Gras. Er musste sich zurückziehen. Diesen Kampf hatte er verloren. Mit großen Sprüngen floh das Ungetüm zum Waldrand und verschwand im dichten Unterholz. Ja, jetzt sind also schon zwei Dämonenjäger und die Polizei irgendwie in die Geschichte involviert und die werden auch alle noch im weiteren Verlauf eine Rolle spielen. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Stelle ein Stückchen weiter hinten vorlesen. Da muss man eigentlich nur wissen, dass Emil,
der dem blonden Succubus begegnet ist und der ein oder andere hat es vielleicht gemerkt, sich natürlich sofort Hals über Kopf in sie verliebt hat, von den Dämonenjägern dazu angehalten wird, mit ihnen auf die Jagd nach Demi zu gehen. So heißt der Succubus. Und in dem Moment, in dem sie Demi aber tatsächlich finden, kann Emil einfach nicht zutun, wie die Dämonenjäger das mit ihr machen, was Dämonenjäger halt mit einem Dämon zu machen pflegen, wenn sie ihn erwischen, nämlich einen Kopf kürzer. Und er rettet Demi, die entkommt dann in die eine Richtung, Emil entkommt in die andere Richtung. Und ja, jetzt besuchen wir aber erst einmal den vierten unserer Freunde, das ist der Konstantin. Seines Zeichens ein sehr skeptischer Charakter, der so überhaupt nicht an Magie und so einen Quatsch glaubt. Und dessen Leben bisher auch noch in relativ normalen Bahnen verläuft, was man so normal nennen mag. Konstantin, der vierte unserer Freunde, floh schon seit geraumer Zeit vor einem schrecklichen, schwarzbehaarten Monster durch die düstere Stadt. Er hetzte durch verlassene Straßen und Hinterhöfe, über Häuserdächer und finstere Korridore entlang. Das Untier war ihm während der ganzen Zeit ständig auf den Fersen geblieben und so schnell er auch rannte, langsam, aber sicher holte es auf. Meter um Meter. Ihm war, als könne er den heißen Atem der Bestie schon im Nacken spüren. Sie musste ihn jeden Moment eingeholt haben. In diesem Augenblick klingelte es. Konstantin fuhr hoch und fand sich in seinem Bett wieder. Nur ein Traum. Er taumelte schlaftrunken zur Tür und öffnete. Draußen stand das schwarzbehaarte Monster und fletschte die Zähne zu einem Lächeln, das vielleicht freundlich wirken sollte, es aber nicht tat.
Hallo Konstantin, darf ich reinkommen?
Fragte es höflich. Konstantin schlug die Tür zu. Sein erster, panischer Reflex war, durch das Küchenfenster zu fliehen, denn er wohnte nur im ersten Stock. Dann fiel ihm der alte Offizierssäbel seines Urgroßvaters ein. Der musste irgendwo hinter dem Kleiderschrank stehen. Erst als er schon den halben Weg dorthin zurückgelegt hatte, kam Konstantin ein dritter Gedanke. Es gab gar keine sprechenden Monster. Folglich konnte auch keins vor seiner Tür stehen. Und wenn da doch eins stand, dann konnte das nur heißen, dass er noch träumte. Ja, das war's. Er war noch gar nicht aufgewacht. Das musste er unbedingt ändern. In diesem Augenblick klingelte es. Konstantin schlug die Augen auf. Er lag in seinem Bett und wagte nicht zu atmen. War er jetzt wach? Hatte es wirklich geklingelt? Vorsichtig bewegte er seine rechte Hand unter der Decke in Richtung des linken Unterarms und kniff sich. Es tat weh. Das war ein gutes Zeichen. Es klingelte nochmal. Also gut. Diesmal war er wohl wirklich wach. Er warf die Bettdecke zurück und ging zur Tür. Das erinnerte ihn dann aber doch so sehr an seinen Traum, dass er sicherheitshalber noch einen Abstecher zum Schrank machte, um Urgroßvaters Säbel dahinter hervorzuholen. Nachdem er blank gezogen hatte, drückte er auf und öffnete dann vorsichtig die Tür. Kein Monster war zu sehen. Stattdessen kam jetzt aber Wächter die Treppen heraufgesprungen, sein Schwert unter dem Arm. Das war ein so normales Ereignis, dass Konstantin endgültig beschloss, tatsächlich wach zu sein. Wächter gehörte einer Gruppe historischer Fechter an und trainierte oft morgens im nahen Park Haue und Huten. Danach schaute er ab und zu auf einen Café bei Konstantin vorbei.
Gut, dass du mich geweckt hast. Ich hatte vielleicht einen beschissenen Traum,
begann Konstantin gähnend, nur um von Wächter unsanft beiseite geschoben zu werden. Na, wenigstens du bist zu Hause. Ich brauche jetzt erstmal was zu trinken, erklärte dieser schon auf dem Weg zur Küche. Konstantin sah ihm kopfschüttelnd nach. Dann schlurfte er erst einmal zurück ins Schlafzimmer, um den Säbel loszuwerden und sich einen Morgenmantel über seinen Pyjama zu werfen. Dabei fiel sein Blick auf den Radiowecker neben dem Bett. Erst 7 Uhr? Auch wenn Konstantin sich inzwischen ziemlich sicher war, wach zu sein, kamen ihm jetzt doch Zweifel, ob der Besuch seines Freundes so normal war, wie er zuerst angenommen hatte. Als er in die Küche kam, stellte er entsetzt fest, dass Wächter sich von seinem guten alten Single Malt ein Wasserglas voll eingeschüttet hatte. Konstantin hatte das edle Getränk von seinem Vater zum Abi geschenkt bekommen und gönnte sich hin und wieder nach einer bestandenen Prüfung oder zu Weihnachten einen Fingerhut davon. Spinnst du? Der ist 30 Jahre alt! Doch Wächter hatte das Glas schon angesetzt und in einem Zug hinuntergekippt. Während er sich von neuem einschenkte, sah er Konstantin mit einem Blick an, der seinen Freund verstummen ließ. Du wirst nicht glauben, was mir eben passiert ist. Ich habe draußen im Park gegen einen Dämon oder sowas gekämpft. Wie zum Beweis hielt Wächter sein Schwert in die Höhe. Hiermit habe ich ihm eine Klaue abgehauen. Dann trank er auch noch das zweite Glas leer. Zuerst war Konstantin sprachlos. Mit offenem Mund starrte er seinen Freund an, der gerade im Begriff war, sich ein drittes Glas einzuschenken. Dann brodelte Wut in ihm hoch. Jetzt pass mal auf, du Flasche.
Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du bist noch breit von gestern, dann verpiss dich und lass mich weiterschlafen. Oder du hast ein ernsthaftes Problem. Dann solltest du dir kompetente Hilfe suchen. Mein Vater hat einen Bekannten, der in der Psychiatrie arbeitet. Wächter hielt im Einschenken inne und sah beschwörend von seinem Glas auf. Konstantin, bei unserer Freundschaft, ich bin da draußen einem Dämon begegnet. In diesem Augenblick klingelte es schon wieder. Konstantin ging entschlossen auf Wächter zu und nahm ihm die Flasche aus der Hand. Du bleibst hier und rührst nichts an, verstanden? Dann marschierte er wütend zur Tür. Was für ein Scheißmorgen. Als er öffnete, kam Emil schon die Treppe heraufgestürmt. Du wirst nicht glauben, was mir passiert ist, platzte es aus ihm heraus. Du bist einem Dämon begegnet? Fragte Konstantin lakonisch. Emil sah ihn überrascht an. Woher weißt du? Während Konstantin seine Annahme, wach zu sein, noch einmal kritisch überdachte, fiel Emils Blick auf die Flasche in seiner Hand. Whisky, genau das brauche ich jetzt. Konstantins Laune hatte sich seit dem Aufstehen nicht gerade gebessert. Seine tollen Freunde erzählten sich abwechselnd immer wieder ihre völlig beknackten Dämonengeschichten und wenn er versuchte, sie rauszuwerfen, sahen sie ihn mit Verschwörermiene an und appellierten theatralisch an seine Freundschaft. Außerdem hatten sie inzwischen die ganze Flasche Whisky leer getrunken. Anfangs hatte er ja noch vermutet, dass dies nur ein dummer Scherz der beiden sei, aber dafür dauerte das Theater inzwischen schon zu lange. Diese Spinner schienen das, was sie da faselten, wirklich zu glauben. Vielleicht war das Gras von gestern Abend ja mit LSD oder sowas versetzt gewesen? Ob er seinen Vater anrufen sollte? Oder besser gleich den Bekannten, den Psychiater? Oh Gott, Wächter, ich bin an einen Dämon verliebt, was soll ich denn jetzt nur machen? Stöhnte Emil gerade in einer Mischung aus echtem Liebesschmerz und ebenso echter Begeisterung für dieses irrsinnige Abenteuer. Was soll ich denn sagen? Dein Dämon hat dir wenigstens nur das Herz gebrochen. Meiner versucht mir wahrscheinlich das Genick zu brechen, wenn er mich nochmal findet, erwiderte Wächter mit Pathos triefender Stimme. Emil erklärte fachmännisch, also gut, diese beiden Dämonen müssen in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Der Zufall wäre zu groß. Sein Freund nickte und ergänzte, aber wenn du tatsächlich recht hast mit deiner Vermutung, dass Demi gar nicht zu dem Bösen gehört, dürfte das Verhältnis der beiden nicht gerade das Beste sein. Mein Dämon gehört nämlich definitiv zu den Bösen. Jetzt konnte Konstantin nicht mehr an sich halten. Er warf genervt in die Runde, ihr spinnt doch beide. Emil, nur mal angenommen, du bist heute Morgen tatsächlich einem Dämon begegnet. Woher zur Hölle willst du wissen, dass er nicht böse ist? Emil sah seinen Freund erstaunt an. Dann legte er die Hand aufs Herz und erwiderte würdevoll, so etwas spürt man. Wächter ergänzte mit gedämpfter Stimme, ich würde nicht so laut von der Hölle sprechen, wer weiß, wen das anlockt. Konstantin stöhnte resigniert auf. Bei den beiden war wirklich Hopfen und Malz verloren. In diesem Augenblick klingelte es schon wieder. Emil warf einen unbehaglichen Blick in die Runde. Oh, scheiße, das sind sicher Malte und die Pegasus-Leute. Die werden ziemlich stinkig sein. Aber Konstantin war schon auf dem Weg zur Tür. Dann lerne ich die wenigstens auch mal kennen. Nein, nein, nicht aufmachen, hörte er Emil noch rufen. Ein bisschen mulmig wurde es Konstantin schon, als er hinter Malte tatsächlich die beiden Agenten die Treppe heraufkommen sah. Eine kleine Chinesin und ein großer Sioux, genau wie von Emil beschrieben. Entweder, das alles war doch ein Scherz seiner Kumpels, dann aber ein verdammt gut geplanter, oder hier war echt was faul. Hi Konstantin, ist Emil bei dir? Fragte Malte besorgt, als er vor der Tür angekommen war. Aber klar doch, sitzt in meiner Küche, kommt rein, erwiderte Konstantin aufgeräumt, wenn auch mit einem leicht ironischen Unterton. Er hatte nämlich soeben beschlossen, das Ganze von der komischen Seite zu sehen. Mai-Li seufzte erleichtert. Glück gehabt. Guten Tag, die Herrschaften Dämonenjäger, grinste Konstantin, als sie und Tatonka jetzt hinter seinem Freund in die Wohnung traten. Der Sioux warf ihm einen irritierten Blick zu, während Mai-Li sich an Malte vorbei in die Küche drängelte. Dort angekommen, erstarrte sie allerdings. Da war kein Emil. Stattdessen stand dort nur ein großer, in schwarz gekleideter Kerl und sah aus dem geöffneten Fenster. Entschuldigung? Ist hier irgendwo Emil? Fragte sie ahnungsvoll. Wächter wandte den Kopf nach ihr um. Jetzt nicht mehr. Der ist durchs Fenster und hat mein Schwert mitgenommen, erwiderte er empört. Mai-Li stürzte zum Fenster, aber in Gärten und Hinterhöfen war keine Spur mehr von Emil zu sehen. Die anderen waren inzwischen auch in der Küche angelangt. Malte und Tatonka warfen einander einen vielsagenden Blick zu. Konstantin stellte derweil völlig unbeeindruckt fest, ha, aus dem Fenster gesprungen. Ja, das hatte ich eben auch schon vor. Ja, hatte ich eben auch schon vor. Aber macht euch nichts draus. Ihr könnt euch ja auch zuerst um Wächtersdämon kümmern. Die Chinesin wandte sich langsam zu ihm um. Wächtersdämon? So, vielen Dank. Das war's. Jetzt müsste hier eigentlich irgendjemand vom Feder- und Schwertverlag auftauchen und mich erlösen. Oder ich schleiche mich einfach so vom Hof. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für eure Geduld. Hat mir super viel Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.